Heute ist ein besonderer Tag bei Lull. Es gibt es ist soweit. Es gibt zwei Franchises und jeder, der uns schon länger verfolgt, weiß es. Diese zwei Franchises, die werden immer und immer wieder erwähnt, weil sie uns entweder berühren oder weil sie irgendwas auf irgendeine Art und Weise gut behandeln. Und das eine ist One Piece und das andere ist JoJo. Und heute ist der Tag gekommen, wo wir endlich über, zumindest über JoJo sprechen werden. Ein Spin-off. Ich sag gleich, worum es geht. Ich sag's hier an. Sollten wir jemals über One Piece oder JoJo sprechen als Ganzes, dann schwöre ich hiermit feierlich, dass wir sowohl bei JoJo jeden Part einzeln in der großen Folge besprechen und bei One Piece jeden Arc in der großen Folge. Ihr habt das zuerst gehört. Sollte es jemals soweit sein, dann machen wir das so, dann machen wir das nicht in 20 Minuten. Aber hier sprechen wir heute über JoJo, über ein Spin-off. Wir sprechen heute, Martin, über JoJo's Bizarre Adventure, Shining Diamonds, Demonic Heartbreak. Das ist ein
Zeig Titel. Mal nochmal die Cover.
Das ist Cover 1. Das ist Cover 2. Und das ist Cover 3. So. Was ist dies? Was ist jenes? Also, das sind Mangas, das ist in 3 Bänden abgeschlossen, das ist erschienen bei Viz Media, das ist ein amerikanischer Verlag, das gibt es auch nur auf Englisch, wurde bisher noch nicht in Deutsch übersetzt. Und das ist ein JoJo-Spin-Off. Und bevor man das liest, sollte man im besten Fall Stardust Crusaders, also Part 3, gelesen oder gesehen haben. Und es ist nicht unbedingt ein Muss, aber es ist von großem Vorteil, zumindest Part 4 angefangen, weil es in Morio spielt, also in Morio spielt in der Stadt, in der Part 4 halt spielt. Und Josuke, das ist der JoJo aus Part 4, das ist der mit der lustigen Frisur, der spielt auch eine Hauptrolle. Aber wichtig ist, dass man Stardust Crusaders kennt.
Bei welchem Teil bin ich jetzt? Ich bin jetzt bei dem mit dem...
Du bist bei Teil 4.
Diamond is Unbreakable. Ja, hier, Diamond is Unbreakable, oder nicht?
Ja.
Ja, Diamond is Unbreakable, ein Titel, den ich genial finde. Ich weiß nicht warum, aber das macht was mit mir. Das ist so, ha.
Das ist auch, ich finde auch, zumindest mein Lieblingspart, weil er einfach was völlig anderes ist. Um was geht es in diesem Spin-off? Pass auf. Inhaltlich spielt Demonic Heartbreak, ich nenne es jetzt einfach mal Demonic Heartbreak, um das abzukürzen, 10 Jahre nach den Ereignissen von Stardust Crusaders. Also Stardust Crusaders endet damit, dass die Hauptfiguren, die sind von Japan nach Ägypten gereist, nach Kairo, und haben dort Dio, den bösen Obervampir, besiegt. Und dann sind die Überlebenden wieder in alle Winde zerstreut. Und das spielt eben 10 Jahre danach. Und die Hauptfiguren sind Josuke, der JoJo aus Part 4, und Holhorse, das ist eigentlich ein Antagonist aus Part 3, den der Mangaka Araki eigentlich mal eingeplant hatte, als dass er Teil der Stardust Crusaders wird. Das ist ganz interessant. Und er hat es dann aber nicht gemacht, weil er mit Polnareff schon so ein bisschen so eine Figur hatte, die so für den Witz gesorgt hat. Das heißt, Holhorse erfüllt so eine etwas seltsame Position, weil er eigentlich so gesehen kein super böser Bösewicht ist, sondern mehr so in diese Situation reingeraten ist und eigentlich hätte zu den Guten gehören sollen, was dann halt schließlich nicht passiert ist.
Sag mal, welcher ist denn das nochmal? Ich erinnere mich gerade nicht an den.
Das ist der mit der Pistole. Der mit dem Hut, der so aussieht wie ein bisschen wie Cowboy.
Ja.
Der diese Pistole hat, die er halt hochzaubern kann. Stands halt, werde ich jetzt nicht erklären. Die Leute, die hier zuhören, die werden wissen, was Stands sind. Das würde jetzt doch etwas zu weit führen. Auf jeden Fall, Holhorse war eben ein ehemaliger Diener von Dio und der erhält jetzt den Auftrag, einen vermissten Papagei zu finden. Und das war ein Trainingskamerad, sage ich jetzt mal so, von Pet Shop. Und das war dieser in Stardust Crusader, dieser, weiß ich nicht, was ist das, ein Falke oder was das ist? Gegen den kämpft Iggy, der hat so Eis schießen können. Und dieser Papagei, wie es halt in JoJo so ist, können auch Tiere-Stand-User sein. Und er reist zusammen mit Boingo, den sieht man hier im Hintergrund. Das ist der mit dem Manga, du erinnerst dich, der die Zukunft voraussagen kann?
Ich erinnere mich, ja.
Reist er eben nach Morio, weil da eben dieser dieser Papagei sein soll, um den halt wieder zurückzuholen, weil der eben gefährlich ist. Und dort vor Ort trifft er nicht nur Josuke, da trifft er auch, ich zeig's hier, diese junge Frau, die heißt Ryoko, und wenn ich jetzt den Nachnamen sage, dann macht's bei dir Klick, die heißt nämlich Ryoko Kakyoin. Und Kakyoin ist einer von den Stardust Crusaders, der in Ägypten, in Kairo dann gestorben ist, der wurde von Dio getötet, und sie ist die Cousine. Und sie hat diesen Tod von ihrem Cousin nie so richtig verarbeitet. Sie weiß auch nicht so richtig, was passiert ist, weil wie sollst du das jemandem erklären, der ein ganz normales Leben hat? Und deswegen steckt die so ein bisschen noch in so einer Verarbeitungsphase und hat das nicht akzeptiert, dass ihr Cousin, mit dem sie zu dem ein gutes Verhältnis hatte, eben gestorben ist. Die spielt auch eine Hauptrolle.
War das der mit dem Phönix-Stand?
Das war Afdol. Kakyoin, ja, genau. War der mit den Emerald Splash, der so einen grünen. Ach nee, du hast den Anime ja nicht gesehen, der diese Edelsteine schießen konnte, der mit dieser Locke im Gesicht hatte.
Ich meine mich zu erinnern, ja.
So, das ist im Prinzip die Ausgangssituation. Und dass diese Geschichte wahnsinnig gut auf die vorhergegangenen Ereignisse aufbaut, kriegt man schon quasi ganz am Anfang mit. Das beginnt damit Whole Horse. Es sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil es ein anderer Zeichner ist. Und zwar gibt es einen Kampf von Whole Horse und von Boingo, da ging es um so eine Kirchturmuhr, wo es darum ging, dass der Manga vorausgesagt hat, dass die Stardust Crusaders um 12 Uhr, wenn Mittagspause ist, die halt hier aufkreuzen und der Whole Horse muss sie nur erschießen. Das heißt, das hat dann nicht funktioniert. Und du siehst in einem der ersten Panels, dass er jetzt auf einmal drei Uhren am Arm trägt, weil ihn das halt geprägt hat, ne, mit dieser Uhr, weil sie da reingeschissen haben. Und da merkst du schon, okay, die Sachen, die da in Kairo passiert sind, die haben Auswirkungen gehabt auf diese Figuren, die da drankommen. Und das ist ein großer Teil dieser Geschichte. Und das ist was der Araki in Jojo nie irgendwie verarbeitet oder nie dranbringt. Der Hollows hat scheiß PTSD. Und damit muss er umgehen lernen. Er fühlt sich wie ein Versager und er fühlt sich immer wieder zurückerinnert an diese, ja, fast schon Sklaverei und diese Angst, die er unter Dio hatte, weil der war natürlich sehr streng, das weißt du, und wenn du verkackst, dann wirst du getötet, und damit muss er sich auseinandersetzen. Und es ist hochinteressant, dass du mal eine Figur hast, die diesen Superbösewicht überlebt hat und immer noch damit zu kämpfen hat. Das kommt in so wenigen Geschichten dran, dass das allein schon super interessant ist.
Ich muss so ein bisschen lachen, weil man richtig merkt, wie viel Spaß dir das macht.
Ja, das ist so gut. Das ist so überraschend gut gewesen. Ich habe mir das auch nur bestellt, wo ich gesehen habe. Ich habe dann gesehen, die gibt's jetzt, die sind verfügbar. Die kann man bei Jeff bestellen. Und dann habe ich die halt bestellt, weil ich wusste, die sind gut angekommen. Das heißt, die sind gut. Aber ich hatte nicht auf dem Zettel, wie gut die sind. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich großer JoJo-Fan bin. Das bin ich. Das sage ich, weil diese Mangas wahnsinnig gut geschrieben sind und aus dem Material, worauf sie aufbauen, wo halt dieses Spin-off herkommt, da so viel rausholen, das glaubst du nicht. Und deswegen hat das so viel Spaß gemacht. Ich würde sogar sagen, dass wenn der Araki sagen würde, ja, okay, das ist jetzt Kanon, wäre ich komplett mit einverstanden, weil da gibt's so viele Puzzleteile, die fallen an Ort und Stelle. Da hinterfragst du nicht, da wird kein, wie soll ich sagen, bei Spin-offs hast du manchmal das Problem, dass bestimmte Sachen die zurechtgebogen werden müssen, damit sie funktionieren und so. Überhaupt nicht, null, gar nicht. Das fügt sich so nahtlos ein, das ist Spaß, das ist großer Spaß.
Und der Typ, der das gezeichnet hat, kennt man den?
Ja, der hat eine Reihe, die ist hier aber nicht bekannt. Also der ist auch schon etwas älter, der Mangaka, der ist schon 56. Also da sieht man mal, wie einflussreich Jojo über die vielen Jahre war. Also der Mangaka ist schon etwas älter, der hat schon mehrere Reihen gehabt, die bei uns allerdings im Westen nicht bekannt sind, also er ist kein Unbekannter. Und der Zeichner ist der von No Guns, No Life, das hast du bestimmt schon mal gesehen, das ist so ein Typ, der hat so eine 9mm, so ein Revolver als Kopf und hat halt sonst so einen menschlichen Körper, da gibt's auch ein Anime, das ist der Zeichner. Also sind durchaus bekannte Leute, die das produziert haben, also geschrieben und gezeichnet haben. Und sie sind dann auf jeden Fall in Morio, sie sind in Japan, und ich werde da jetzt auch gar nicht so sehr auf die Geschichte drauf eingehen, weil die nämlich ein paar Überraschungen bereithält, die ich niemandem da draußen und dir vor allem nicht nehmen will. Und was ich auch richtig geil finde, ist, dass es wie soll ich sagen, es gibt Rückblenden zu Stardust Crusaders, also in den dritten Teil von JoJo, die bestimmten Sachen im Nachhinein noch viel mehr Substanz geben. Und da gibt's auch eine Rückblende, die habe ich komplett nicht kommen sehen. Und ich schwöre dir, die feierst du unendlich, wenn sie kommt, weil du sie auch nicht kommen siehst, weil da eine Figur dran kommt, die wir beide feiern. Und die dieser Figur im Nachhinein auch noch mal mehr Substanz gibt. Das ist fast ein bisschen wie bei One Piece. Und das ist sehr, wie soll ich sagen, das ist, sowas kommt mir nicht leicht über die Lippen. Es ist ein bisschen wie bei One Piece, wo die Rückblenden auch immer so eine eigene Geschichte zu erzählen scheinen. Und so ist es hier auch. Wenn hier eine Rückblende drankommt, dann weißt du, da passiert irgendwas Wichtiges, was passiert ist, schon in Kontext setzt. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil klar, es ist natürlich nicht Kanon, aber da ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht und hat diese Szenen quasi retrospektiv erweitert. Und das ist voll geil.
Ich überlege gerade, was denn so meine Lieblingsfigur bei JoJo ist. Und ich glaube, es ist Polnareff, glaube ich. Der Polnareff ist hier der ein bisschen wie das Geil aus Street Fighter aussieht, oder?
Ja, der Geil ist dem nachempfunden, Polnareff.
Ja, genau, der da. Den finde ich richtig gut, weil du auch, das hast ja eingangs gesagt, das ist der die für die Lacher ein bisschen sorgt, weil der auch so übertrieben selbstbewusst ist, ne, so laut und so. Ist es der, den, nee, ich frag nicht.
Der kommt nicht dran. Es ist eine andere Figur, okay, die du wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hast. Ich will es auch nicht verraten, weil der Moment, wenn diese Figur drankommt in dieser Rückblende, denkst du dir, boah, ist das geil, jetzt macht das alles noch mal mehr Sinn. Was auch ganz cool ist, und das hast du bei allen JoJo-Parts, außer bei Part 4, selbst wenn Dio nicht drankommt, der schwebt immer so über allen Dingen. Das merkt man vor allem in Part 5 ein bisschen, aber vor allem dann wieder in Part 6 in Stone Ocean, dass Dio, obwohl er eigentlich tot ist, obwohl er eigentlich vernichtet ist, dass der Sachen in Bewegung gesetzt hat, die noch viel weit in die, oder sehr weit in die Zukunft reichen. Und das ist hier eben auch so. Obwohl Dio zum Zeitpunkt dieser Geschichte schon tot ist, hat er trotzdem Auswirkungen auf so viele Figuren und Sachen, die da passieren. Und das spielt dann auch damit rein. Und das macht auch Spaß, weil du denkst, okay, der ist jetzt tot, was will er denn machen? Aber der Einfluss, die Art und Weise, wie er Leute behandelt hat, das hat so viel Einfluss gehabt, dass das hier einfach noch mal weiter ausgebaut wird, sozusagen.
Also so vom Inhalt habe ich jetzt, wie soll ich sagen, wenig mitbekommen, aber ich fühle die Emotionen. Und es ist ja so, wenn der Maxi sowas hat, wir kennen uns ja auch privat und wir labern immer gerne über Mangas. Und wenn wir zum Beispiel so eine Rezi machen über so einen Manga, ist immer sehr schwer, nicht zu viel zu verraten, weil man will es dem anderen noch zeigen und man will, dass es der andere auch noch erlebt. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass du jetzt nicht so viel sagst. Aber ich hoffe, bei euch da draußen, vor allem bei den JoJo-Fans, weil das muss man sagen, das ist ja quasi jetzt Special Interest JoJo-Fan Edition, diese Rezi. Ich glaube, ihr könnt es auschecken, wenn ihr JoJo feiert.
Wie er mich abbricht.
Ich noch gar nicht, nee, ich bringe ihn nicht ab. Also. Ich will nur sagen, ich werde mir das auf jeden Fall gönnen, weil JoJo für mich dieses 80er-Action-Film One-Liner-Drop ist. Und ich finde es cool, dass das 2025 immer noch so funktioniert in der Form. Und ich finde auch in den Zeichnungen von diesem, ne, von dem ersten Teil bis jetzt, wo bin ich beim vierten Teil, man sieht einen Wandel und ich finde, es wird immer cooler.
Ja, es wird auf eine gewisse Art und Weise cooler und du siehst das auch hier, also das hat auch hier, ne, das hat auch coole Bilder, also das hat auch seine Momente, wo die Charaktere dann einfach cool sind und einfach posen und so, also das hat diese JoJo-Essenz hat das vollkommen drin und auch wenn halt später, ich meine, am Anfang waren es halt diese Muskelberge, ne, so Schwarzenegger-mäßig und später werden die ja sehr viel androgyner, die Figuren, das hat halt trotzdem noch diese Coolness-Energie, das mag ich auch, dass das einfach beibehalten wird und ich kann auch über die Stand-Fähigkeit von dem Bösewicht im Prinzip nicht sprechen, von diesem Papagei, Bösewicht, Papagei. Die ist so gut, dass sie selbst, da gibt's eine Szene am Anfang vom zweiten Band, die so ein Action-Set-Piece, würde man im Filmjargon sagen, die getriggert wird durch diese Fähigkeit von diesem Papagei, die ist so geil, wo ich mir denke, auf sowas würde ich selbst gerne kommen. Das hat auch nicht mal unbedingt was mit JoJo zu tun, natürlich die Fähigkeit schon, aber so wie sich das ausspielt, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen und das hat auch nichts irgendwie mit total übertrieben sein zu tun, sondern es ist einfach unfassbar clever gemacht, wo sich jemand denkt, okay, diese Fähigkeit von diesem Vogel, von diesem Bösewicht, die ist wichtig für die ganze Geschichte, weil sonst würde die Geschichte nicht stattfinden, aber du kannst sie auch auf andere Art und Weise nutzen. Und wo ich dachte, das ist so ein geiles Setpiece und das ist das, was wir in dieser Folge, wo wir die da heißt 60 Minuten über die wichtigste Schreibregel, dass dieses Setpiece, dieses Actionpiece, das konnte nur dieser Manga machen, weil er sich diese Standability ausgedacht hat und weil es da stattfindet mit diesen Figuren. Und das hat sowas richtig Uniques und das ist richtig, richtig geil. Das ist, ich würde gern mehr drüber reden, aber ich kann nicht. Ich muss mich zurückhalten. Ich habe es eben schon gesagt, die Rückblenden sind auch richtig geil, die auch in diese Stand-Fähigkeit mit reinspielen, weswegen sie so geil sind. Und wenn ich da überhaupt einen Kritikpunkt finden muss, und wie gesagt, ich sage das, natürlich bin ich subjektiv, weil ich Jojo mag. Du weißt aber auch, ich kann auch objektiv, ich weiß, was Jojo nicht gut macht, ich weiß, was One Piece nicht gut macht, ich habe kein Problem, darüber zu sprechen.
Das behauptest du zumindest immer.
Wir können gern auch über die Nachteile von Jojo und One Piece sprechen.
Erzähl weiter.
Die Ryoko, die hier drankommt, die ist so ein bisschen, deren ihre Storyline ist so ein bisschen nebenher. Die ist nicht ganz so interessant wie die von Whole Horse und Josuke. Aber das ist so im Prinzip der einzige Kritikpunkt, da findet trotzdem was statt, was sowohl sie, was ihrem Charakter Frieden bringt sozusagen, als auch den Leuten, die Kakuin vielleicht sehr gemocht haben in Stardust Crusaders, weil der halt dann auch irgendwie einfach abserviert wurde, wie es halt in JoJo oftmals so ist. Das ist aber auch schon im Prinzip das Einzige. Also, wenn man JoJo mag, wenn man Stardust Crusaders mag, wenn man vor allem clevere Geschichten mag und wenn man mal, wie soll ich sagen, eine JoJo-Geschichte von einem anderen Autor lesen will, um zu gucken, was der da eigentlich draus machen kann, dann ist es ein Must-Read. Also jeder, der JoJo mag, das ist ein scheiß Must-Read. Lese es und hab Spaß. Und dann stellst du sie in den Schrank und dann freu dich jedes Mal dran, wenn du die Bücherrücken siehst, die schön bunt sind übrigens. Hier, bunte Bücherrücken.
Aber keine so schönen Hardcover wie die Originale?
Nee, das sind auch ganz normale Manga, wie sagt man denn da, Softcover. Ist derselbe Verlag, der die Hardcover rausbringt, aber dafür hat es dann beim Spin-Off halt auch nicht gereicht. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also da gibt's, ich habe an diesem Spin-Off nicht viel auszusetzen und ich bin bei Spin-Offs vorsichtig, wir haben auch schon mal eine Folge zu Spin-Offs gemacht, die werde ich auch verlinken in den Shownotes. Es ist gar nicht so leicht, ein gutes Spin-Off zu schreiben, ohne, wie soll ich sagen, das Originalmaterial so ein bisschen zu verraten. Ne, irgendwie was zu sagen, ja, okay, das war vielleicht nicht so schlimm oder irgendwas, man sagt im Englischen, irgendwas zu retconnen, also irgendwas zu ignorieren, damit deine Geschichte funktioniert. Die Geschichte in diesen Mangas funktioniert so oder so. Die fügt sich so gut ein, die könnte ein total gutes, wie soll ich es dann sagen, so wie so eine Übergangsgeschichte zu Part 4 sein. Weil es einfach ganz objektiv aus Sicht von einem Autor einfach wahnsinnig gut geschrieben ist.
Ich komme mir nächste Woche vorbei und dann tust du mir das mit in die Tüte. Und ich muss Part 4 unbedingt mal weiterlesen. Das ist aber auch so, dass diese Comicläden hier, ich liebe sie zwar, aber ich hasse sie auch, weil die englischen JoJos haben sie irgendwie immer nur so sporadisch da.
Ja.
Und ich will eben nicht beim Jeff bestellen. Aber vielleicht kennt ihr ja gute Online-Comic-Shops, die JoJo auf Englisch haben. Ah, Thalia müsste eigentlich auch gehen, ja. Okay, dann schreibt mir Thalia in die Kommentare oder vielleicht andere kleine Unabhängige. Kann man alles unterstützen. Dann lese ich da mal weiter, weil JoJo ist schon geil.
Ja, und das wird auch nur weiterhin geil bleiben. Und da wird's noch One-Liner geben. Ich habe dir einen gesagt, mein Lieblings-One-Liner, den der Tote raushaut, da wo es mir die Schuhe auszieht, weil ich denke, wie geil kannst du eigentlich sein? Und da passt, ja.
Meinst du einen, der schon kommt oder einen, der schon kam?
Der kommt noch bei dir.
Ach so, ja, okay. Ich weiß, was ich heute lese.
Ich glaube, du bist du schon so weit, dass der Kira dran kam?
Welcher ist das?
Der Oberbösewicht aus Part 4, der kommt erst so ab, sagen wir mal Pi mal Daumen, Hälfte der Geschichte.
Das Letzte, was ich gelesen habe, ist das mit dem Typen, der den Stand hat, wo die Krabbelviecher das Geld holen und dann mit dem Lotto los. Da hat er dann den Zinker gemacht und plötzlich gesagt, das ist ja eigentlich mein Geld und dann haben sie ihn quasi besiegt.
Das ist auch richtig gut, ja.
Ja, und dann endet er damit, dass sie ihn quasi, dass er plötzlich dann nochmal so tun will, aber dann, ja, können sie meinen halt gebieten. Und ich glaube, der Band hört damit auf, dass die so die Fäuste so erheben und er dann so macht, so, okay, sorry, Leute.
Ja, dann bist du tatsächlich ganz kurz davor, dass der Hauptbösewicht eingeführt wird. Und der hat, ich finde, er ist einer der besten Bösewichte in JoJo, weil er ein sehr nachvollziehbares Motiv hat. Und er wird auch in einer richtig coolen Geschichte eingeführt. Also der kommt dann im nächsten Band, den hast du ja schon zu Hause, auf jeden Fall dran. Und ich glaube, in dem Band danach kommt der One-Liner.
Ach so. Na dann, Maxe, beende das Ganze.
Habe ich ja schon. Kauft es, lest es. Wenn ihr es beim Jeff bestellen müsst, dann tut es, weil es ist schwer. Du hast dem gesagt, es ist schwer, an englische Manga ranzukommen, gerade in der Zeit jetzt, wo es um Zölle geht, ihr wisst und so. Mhm. Es ist, man muss sie kaufen, wie man sie kriegt. Und ich bestelle auch nicht gern beim Jeff. In dem Fall habe ich es getan, weil es einfach schwer ist, dranzukommen. Lest JoJo, es ist großer Spaß. Es ist zu Recht ein kulturelles Phänomen, das fast 40 Jahre alt wird. Punkt. Lest es, kauft es.
In die Kommentare damit, was haltet ihr von Spin-Off, was haltet ihr von JoJo, seid ihr so breit wie JoJo, was haltet ihr von den neuen JoJos, alle JoJo-Themen in die Kommentare folgen und bei der nächsten Rezi kloppen wir uns wieder. Tschüss.
Hau mal rein, tschüss.